Herzlich willkommen bei Nuviso News. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, wenn man so als wacher Mensch durch die Welt läuft, dann kommt man oft aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Und man stellt sich dann die Frage, sind die wirklich so bekloppt? Oder wissen die es vielleicht einfach nur nicht besser? Beispiele dieser Art hatten wir natürlich auch diese Woche wieder in unserem Nuviso-Programm. Fangen wir an mit Flugmodus. Michael Oettel hat sich mal die Pamphlete der Amadeo-Antonio-Stiftung genauer angesehen. Ja, und da schauen wir jetzt mal rein. Alles Nazis außer Mutti.
Der Nordosten Niedersachsens ist ein Sammelbecken der rechten Szene. Eine Vielzahl völkischer Sippen haben hier ihre Höfe. Völkische Vereine veranstalten in der Region Sonnenwendfeiern, Volkstanzfeste und Tagungen. Das ist jetzt das Pamphlet Völkische Siedler. Das ist von der Amadeo-Stiftung rausgekommen. Vom Autor Falk Nowert war das Zitat. PDF unten auch drin, könnt ihr euch mal gern angucken. Man ist jetzt eine völkische Familie und rechtsextrem, wenn man Sonnenwendfeiern feiert, Volkstanzfeste und Tagungen gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Maibaum aufstellen und diese ganzen Feste sind nichts anderes als heidnische alte Tage, die wir halt auch in Deutschland noch feiern. Und auch ich gehe mal zu einem Dorftanz in meiner Heimat oder so. Und das heißt, ich bin dann direkt völkisch und wähle die NPD und die AfD. Was ist das für ein Schwachsinn? Ganz im Ernst, weiter im Text. Diese Handreichung zeigt, dass es auch im Nordosten Niedersachsen Familien gibt, in denen völkische Werte und Deutungsmuster über Generationen weitergegeben werden. Okay, wie gesagt, ich habe euch erklärt, was ein Volk ist. Brauchtum, Kleidung, Essen, sowas weiterzugeben, ist nicht mehr wertvoll, sondern völkisch und rechts. Es wird hier so deklariert, das ist absolut, absolut abgefahren. Bei intensiver Recherche entfaltet sich hinter den Kulissen dörflicher Idylle ein Netzwerk aus völkischen Familien, sogenannten Sippen. Akteurinnen und Akteuren und Organisationen, die gemeinsam Tagungen und Feste organisieren, Verlage und Antiquariate betreiben oder versuchen, völkische Siedlungen aufzubauen. Falk Nowak. Auch von ihm 2017. Und da denke ich mir so, wirklich, ich fasse mir so ein bisschen an den Kopf, wofür wir sensibilisiert, wie dieser Begriff in einem Wandel ist. Weißt du, jemanden aufgrund seiner Hautfarbe und auf seiner Herkunft zu beleidigen, ist ja heute fast gar nicht mehr so schlimm, wie auf dem Dorf zu wohnen und zu versuchen, autark zu leben. Und das ist halt wirklich, wirklich richtig abgefahren. Und da kommen wir zur nächsten Sache, dem zweiten Pamphlet, was von unserer Familienministerin mit unterzeichnet wurde. Das ist die Ene Mene Mu Kita-interne Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Dort steht drin, wie man zum Beispiel völkische Familien erkennt. Ein Zitat. Gleichzeitig gibt es keine sogenannten Disziplinprobleme. Diese Kinder scheinen besonders gut zu spuren. Außerdem sind traditionelle Geschlechterrollen in den Erziehungsstilen erkennbar. Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe, es wird zu Hause zu Haus- und Handarbeiten angeleitet. Der Junge wird stark körperlich gefordert und gedrillt. Beide kommen häufig am Morgen in die Einrichtung, nachdem sie bereits einen 1,5 Kilometer Lauf absolviert haben. Was? Was?
Die neue Ausgabe von Flugmodus gibt es jetzt bereits auf unserem YouTube-Kanal mit dem provokanten Titel Alles Nazis außer Mutti. Mutti selbst befindet sich ja laut eigener Aussage in ihrer letzten Amtszeit. Ob das so weit kommt, das werden wir noch sehen. Robert Stein hat sich ja vor einiger Zeit in einer Ausgabe der Roten Pille mal intensiver mit den Verfehlungen vorangegangenen Amtszeiten von Merkel beschäftigt. Er hat es einfach mal bei Google eingegeben und herauskam eine längere Liste, die wir uns an dieser Stelle noch mal kurz ansehen wollen.
Diese Liste, und sie ist bestimmt noch nicht vollständig, ist das Resultat von 13 Jahren Inkompetenz, Postengeschacher, Lobbyismus und völlig irrationalem Verhalten der politisch Verantwortlichen hier bei uns in Deutschland. Ich habe da mal ein paar Beispiele, zum Beispiel Ausverkauf von Industrie, Mittelstand an Heuschrecken, Verschwörungstheoretikerkeule, Kinder kriegen als Armutsrisiko, Hetze und Propaganda gegen die Russen, Missbrauch von Polizei und weiteren Sicherheitsbehörden, Totalüberwachung, Zerstörung des Rechtsstaates, Verweigerung von politischem Asyl für Whistleblower Edward Snowden, unendliche Haft in Bayern, Antikorruptionsgesetze blockiert, Lobbyismus blüht, Bankenregulierung findet quasi nicht statt, Beteiligung an völkerrechtswidrigem Staatsstreich in der Ukraine, Unterstützung von Nazikämpfern in der Ukraine, Bataillon Azov und so weiter, Cum-Ex-Geschäfte und deren Vertuschung, Waffenlieferungen an Terroristen, wohlgemerkt, ich lese immer nur ein bisschen was vor von jedem Blatt, TTIP, TISA, CETA, Korruption, Einsatz von Glyphosat, wir erinnern uns, Gentechnik, Ausbau der Glasfasernetze wird verschlafen, immer mehr Obdachlosigkeit, Förderung von prekären Beschäftigungsverhältnissen, Staatstrojaner und.
Ja, da ist eine ganze Menge zusammengekommen in den vorangegangenen Amtszeiten. Ja, und die Liste ist ja leider auch noch nicht so ganz abgeschlossen. Robert Stein hat sich jedenfalls mal mit einem dieser vielen Punkte beschäftigt und das ist die Energiewende. Und wir hatten auch diese Woche zwei Experten bei uns im Studio, die uns speziell zum Thema Windkraft Auskunft erteilen konnten. Einmal der Dr. Stefan Kaula, der beschäftigt sich mit der Auswirkung des Infraschalls auf uns Menschen, Tiere und Natur und kommt da wirklich zu haarsträubenden Ergebnissen. Und Dr. Detlef Ahlborn, er ist ein Doktor der Ingenieurswissenschaften und der hat sich auch mal mit der Windkraft beschäftigt und kommt zu dem Ergebnis, dass die eigentlich überhaupt keiner braucht. Und wenn ihr zu den Menschen gehört, die unter Schlafstörungen leiden oder Kopfschmerzen haben oder einfach nicht wissen, wieso sie sich zu Hause nicht so richtig wohlfühlen können, schaut mal aus dem Fenster und wenn ihr da irgendwo ein Windrad seht, dann könnte das eventuell damit zusammenhängen. Und dann empfehle ich dringend die Ausgabe von Barcode, Windgerädert.
Der Infraschall wird erzeugt, wenn der Windradflügel am Schaft vorbeigeht. Und da entsteht eine Druckdifferenz, das heißt also eine Druckwelle entsteht. Und wenn die rhythmisch ist, dann spricht man natürlich vom Schall. Das ist hier, diese Druckwelle ist so stark, dass schon in einiger Entfernung vom Windrad Fledermäuse sterben. Die fallen einfach von der Luft runter, weil ihnen die Lungen platzen.
Ja. Okay, die sind ja sehr filigran, die kleinen Fledermäuse.
Die sind
Fledermäuse.
Sehr filigran.
Ja, okay. Und wenn dann so eine große Druckwelle auf einmal ankommt, dann ist das wie ein Hammer, der auf die Maus draufhaut,
oder? Ja. Also um klarzumachen, wie intensiv das sein kann. Das ist natürlich, schwächt sich mit der Entfernung etwas ab. Infraschall ist nicht wegdämmbar. Also Infraschall kommt durch geschlossene Scheiben, kommt durch das Dach ins Haus rein. Mhm. Sie müssen eine 16 Meter Betonwand haben, damit sie, und das, also ein Bunker eigentlich, der völlig abgeschlossen ist von der Außenwelt, um Infraschall abdämmen zu können. Das funktioniert nicht. Und selbst wenn Sie so einen Bunker haben, der Infraschall geht als Körperschall auch über den Boden. Wenn Sie ungünstige Gesteinsschichten haben, das heißt also ein Granitboden wäre natürlich das Extrem, der überträgt den Infraschall über den Boden auf das Fundament des Hauses. Und dann haben Sie im Haus und in den Räumen höhere Infraschallwerte als draußen. Und das wird von den Gesundheitsämtern ignoriert, das wird von dem Bundesumweltministerium nicht ignoriert, aber es wird klein geredet und es wird so hingebogen, dass man eigentlich keine wirkliche Konsequenz daraus ziehen muss.
Man muss sich bitte vergegenwärtigen, dass die Windstromerzeugung im Jahresmittel der Beitrag an unserer gesamten Energieversorgung zwischen 3-4% liegt. Also der Löwenanteil unseres Energieverbrauchs ist Wärme, Prozesswärme, Hauswärme und Verkehr. Strom, die Energieverbrauch aus Strom sind nur 20% von unserem gesamten Energieverbrauch. Und der Anteil der Windkraft an diesen 20%, ich weiß gar nicht, ich kenne die aktuellen Zahlen, die sind vielleicht auch 20%. Ja, also mit anderen Worten, wir reden von Größen, die, wie der Ingenieur sagt, in erster Näherung vernachlässigbar sind. Mhm. Und es ist die reine Ideologie, die diese Dinge treibt. Und es ist völliges Wunschdenken, naives Wunschdenken, ich möchte das präzisieren, naives Wunschdenken, wir könnten mit Windkraftanlagen in Bezug auf Energie, auf Klimawandel irgendwas bewirken. Mhm. Das liegt ganz einfach daran, dass man muss ja mal den Blick in eine andere Richtung drehen, das hilft. Man muss sich ja nur mal vergegenwärtigen, welchen Zuwachs an Energieverbrauch namentlich beim Strom in den Schwellen- und Entwicklungsländern anfällt, namentlich China, Indien, Indonesien. Mhm. Das sind 3 Milliarden Menschen.
Die mal eben die Hälfte der Weltbevölkerung darstellen.
Und diese 3 Milliarden Menschen, wer diese Länder mal bereist hat, der kann ein Liedchen davon singen. Die möchten alle so werden wie wir. Mhm.
Die haben auch das Recht, so zu werden
wie wir. Und die haben auch das Recht.
Also ich habe mal gelesen, dass in China jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht.
So ungefähr. Und die haben auch das Recht, so zu werden wie wir.
Und so unseren Wohlstand zu haben.
Nur ein Stückchen davon abzukriegen. Mhm. Nur ein Stückchen. Unseren Wohlstand zu haben. Nur ein Stückchen davon. Und was machen sie dafür? Sie bieten ihre Waren und Dienstleistungen auf der Welt an. Mhm. Namentlich prickeligerweise, bei uns sehr gern Solarzellen, die wir hier gerade hier in der Nähe von Leipzig ja künstlich eine Industrie aufgepäppelt haben, die dann der Weltmarkt weggewischt hat, und dafür kommen Solarzellen heute aus China und die werden in Deutschland verkauft. Aber das machen diese Menschen in diesen Ländern, um am Wohlstand der Welt teilzuhaben. Mhm. Und dafür brauchen sie gigantische Mengen an Energie. Und Sie haben es gerade gesagt, auf der Hitliste der Energieträger, gerade in China, steht ganz vorne Kohle.
Mhm. Und der jährliche Zuwachs an CO2-Ausstoß von China durch Kohlekraftwerke entspricht unserem gesamten jährlichen CO2-Ausstoß. Also in China wird jedes...
Uns Deutschland oder uns Welt?
Deutschland.
Ja, okay.
Das heißt, in China wird jedes Jahr so viel mehr an CO2 produziert, wie wir im ganzen Jahr produzieren.
Okay.
Windgerädert, eine wirklich sehr informative Ausgabe von Barcode, gibt es für alle Premium-Abonnenten jetzt schon auf Nuvisu Plus. Ja, und demnächst natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal. Und Robert hat sich die beiden natürlich auch gleich noch für eine neue Ausgabe von Steinzeit geschnappt. Und da kann man dann noch mal viel mehr zum Thema Windkraft erfahren. Und außerdem hatte Robert in seiner Sendung noch zwei Damen zu Gast von einer Bürgerinitiative, die sich gegen einen Neubau der Stromtrassen durch die Saale-Unstrut-Region beschäftigt. Manuela Bendorf und Karin Reglich berichten, warum sie auf gar keinen Fall eine neue Stromtrasse vor ihrer Haustür haben wollen.
Es geht ja auch darum, wie verträglich sind diese Kabel in Bezug auf den Menschen. Und jetzt hat das Bundesamt für Strahlenschutz, für die nächsten 5 Jahre 33 Studien in Auftrag gegeben, die erstmal abklären sollen.
Die sind intensiv dabei, das erstmal rauszufinden.
Ja, welche Auswirkungen diese Strahlung sozusagen auf den Menschen
hat. Man hat ja keine Langzeitstudie.
Das sind einfach Sachen, also man kann doch nicht die Leute als Versuchskaninchen sozusagen dem aussetzen.
Ich meine, aus Sicht der Betreiber kann ich es natürlich verstehen, dass die Planungen vorangehen müssen. Aber mir kommt es ein bisschen auch so vor, wie wenn dann irgendwie Fakten geschaffen werden, schon mal mit Planungen, Planfeststellungsverfahren und auch ersten Bauabschnitten, dass man dann sagt, so wie in Stuttgart 21, ja, jetzt sind wir schon so weit.
Da können wir doch nicht.
Jetzt kommt halt die eine Studie gerade etwas ungünstig, aber jetzt aufzuhören wäre noch teurer. So, habt ihr da vielleicht die Befürchtung, dass das in die Richtung laufen könnte?
Ja, natürlich.
Also bei unserer Region, wie gesagt, wir haben eigentlich insofern noch Glück, dass wir relativ dünn besiedelt sind. Aber wenn Sie sehen, in Westdeutschland den Ultralink zu ertragen haben, also im äußersten Westen, das ist ja wirklich viel schlimmer. Also weil da können die Abstände...
Das sind Freileitungen.
Genau, das sind Freileitungen zum Teil, und da können überhaupt nicht die Abstände zu den Wohnbebauungen gegeben werden. Also die sind wirklich Versuchskaninchen für meine Begriffe, ja.
Aber deswegen machen wir ja dieses Gespräch, um über solche Gefahren uns erstmal bewusst zu werden.
Man weiß ja zum Beispiel auch, dass bei diesen Wechselstromtrassen, dass dann teilweise wenn die Grenzwerte unterschritten werden, das zu gehäuften Auftreten von Leukämie bei Kindern beispielsweise geführt hat. Mhm. Und das sind halt so Sachen, die sollte man definitiv abklären, Leukämie, Parkinson.
Ja, ja.
Das sind für mich wichtige Dinge.
Und das sind eben die, wie gesagt, wenn der Bund eben jetzt parallel erst zu den ganzen Planungsgeschehen erst die Studien in Auftrag gibt, das ist einfach zu kurzfristig. Sie werden sicherlich über kurze Zeit nichts, denke ich mal, nichts Wesentliches rausfinden oder vielleicht, sagen wir mal, was man noch in der Wahrscheinlichkeit noch relativ vage ist oder sowas. Ne? Mhm. Aber langfristig, wie gesagt, also mich hätte eben wirklich, ich habe wirklich rumtelefoniert, ich habe da einfach bei der Universität Freiburg hat zum Beispiel, also Freiburg mit EI, haben auch mal eine Kurzstudie gemacht hier über Gleichstromkabel in der Erde, aber das war bloß 10 Meter oder sowas. Also das war, also das ist nichts, ne? Und auch relativ kurz, ne? Also da kann man keine Aussagen treffen und jede Bodenbeschaffenheit ist auch anders. Und ich denke nicht, dass das den Bodenlebewesen gefallen wird. Und das war jetzt auch interessant, wo wir bei Herrn Altmaier waren. Man unterhält sich ja so unter den Bürgerinitiativen. Und da sagte auch einer zu mir, ja, meine Frau ist auch Tierärztin, das kam so ins Gespräch. Er sagte, aber was den Aspekt, den Dieter sagte, das sind ja richtige Schleusen, um, sagen wir mal, Tiere, wie jetzt bei uns die Zecken oder sowas, die jetzt näher kommen, um entlang dieser warmen Trassen sozusagen bestimmten, sagen wir mal, Parasitenarten oder sowas jetzt hier sozusagen, jetzt Kanäle zu eröffnen sozusagen, die noch gar nicht im Norden waren oder bestimmte Erkrankheiten, die wir jetzt bloß aus exotische kennen, also wie bestimmtes dieses Westnilfieber und was es alles gibt. Und dass entlang dieser etwas wärmeren Trassen doch die Vektoren, wie Mücken und sowas, besser überleben können und dann also diese Erkrankung oder wie Malaria und sowas nach Norden auch schleppen können. Das also ist das, okay. Weil das okay. Ist auch noch ein interessanter Aspekt, den man gar nicht weiß.
Ja gut, dass wenigstens Studien in Auftrag gegeben wurden, die die Gefährlichkeit dieser Stromtrasse, die dann in den nächsten Jahren dahin gebaut werden soll, zumindest laut aktuellen Planungen, ob die dann irgendwelche Nebenwirkungen hat, das wissen wir dann, wenn die Ergebnisse der Studien vorliegen. In 30 Jahren oder so. Naja, jedenfalls, man kommt mit dem Kopfschütteln eigentlich gar nicht mehr hinterher und man stellt sich wirklich die Frage, sind die so bekloppt oder wissen die nicht, was sie tun? Das überlasse ich euch zu entscheiden. Ich bedanke mich fürs Zusehen für diese Woche und nächste Woche gibt's wieder Stoner. Bis dahin.